Wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe über das Matthäusevangelium. Und heute kommen wir zu einer sehr zentralen, zu sehr entscheidenden Stelle. Und zwar geht es um das Thema Jesus und das Gesetz. Und ich habe so schön gefunden, was der Wolfgang zu Beginn vorgelesen hat, was jetzt auch Inhalt von den Liedern war. Wirklich dieser Blick, der Blick auf Jesus. Der Blick hin zu Jesus, dem Erlöser, dem Retter, dem Heiland, dem König. Und das ist so wichtig, gerade wenn wir uns mit der Bergpredigt befassen, wo wir vieles lesen, wo wir vieles hören, was nach Herausforderung, nach Gesetz, nach Dingen klingt, die wir nicht schaffen, die uns überfordern, die über das hinausgehen, was wir zu leisten haben. Und da ist dieser Blick auf Jesus so wichtig, gerade wenn wir eben das Thema heute anschauen, Jesus und das Gesetz. Welche Rolle spielt das Gesetz, die Gebote für Jesus Christus? Welche Rolle spielt das Gesetz auch heute für uns? Das ist eine Stelle, wo wir herausgefordert werden, wo wir uns fragen müssen, was macht es konkret mit uns, was bedeutet es für uns? Und ich möchte die Predigt in zwei Teile teilen. Der erste Teil wird sein, Jesus und das Gesetz, also die Rolle des Gesetzes für Jesus, wie ist er damit umgegangen? Wie hat er die Gebote gesehen? Wie hat er nach den Geboten gehandelt? Und der zweite Teil wird dann sein, wir Christen und das Gesetz. Welche Bedeutung hat das für uns? Und da lese ich jetzt zu Beginn einmal einen Text vor. Da steht Matthäus 5. Die Verse 17 bis 20. Und da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und das ist ein Text, der bei vielen Christen für Verwirrung sorgt, wo man sich viele, viele Fragen stellt, wo man überlegt, ja, was hat das mit uns zu tun? Was heißt das, wenn Jesus sagt, er ist gekommen, nicht um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen? Was heißt es, wenn wir uns nachher anschauen werden, dass das ganze Gesetz immer noch gültig ist? Es besteht noch, es hat noch einen Anspruch. Heißt das, dass wir heute wieder beginnen müssen, alle Gebote, alle Gesetze, auch die im Alten Testament einzuhalten? Dass wir uns nach den ganzen rituellen Vorschriften halten müssen? Dass wir hier wieder im Gottesdienst beginnen müssen? Dass wir Tiere opfern, Schafe schlachten und das Blut in die Menge spritzen? Heißt das, dass wir uns an die Speisevorschriften richten müssen? Und haben wir da vielleicht die Angst, dass wir unser Schweinesteak nicht mehr auf den Grill schmeißen dürfen? Was bedeutet das? Was bedeutet es, dass Jesus sagt, die Gebote, die Gesetze gelten noch und nichts wird vergehen? Und da werden wir uns jetzt einen Blick darauf richten, wie hat Jesus das gelebt? Wie hat er das gelehrt? Wie hat er das umgesetzt? Und da sagt er eben zu Beginn in Vers 17, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Er sagt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz zu verschärfen oder zu bestätigen. Er sagt, er ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Und immer wenn wir im Neuen Testament davon lesen, vom Gesetz und den Propheten, dann ist damit das ganze Alte Testament gemeint. Das waren die Heiligen Schriften, die damals zur Zeit Jesu im Umlauf waren, die Jünger gehabt haben, die Pharisäer in der Synagoge vorgelesen haben. Und das waren die Schriften, die auch Jesus sehr gut gekannt und immer wieder verwendet hat. Und hier sagt Jesus, er ist eben gekommen, um die Gebote, die Gesetze und auch die Propheten zu erfüllen. Und das ist so wichtig, gerade bei der Bergpredigt, da dass wir uns immer wieder vor Augen halten, Jesus ist derjenige, der das macht, der das tut, der das umsetzt. Wir haben die Bergpredigt begonnen mit den Seligpreisungen und da haben wir eben gelesen, selig sind die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die Friedfertigen, die Friedensstifter und so weiter und so fort. Alles Dinge, wo wir uns die Frage stellen müssen, können wir das, schaffen wir das? Sind wir sanftmütig, sind wir barmherzig, sind wir Friedensstifter? Wo die Bibel uns aber sagt, Jesus ist derjenige. Und gerade an den Seligpreisungen sehen wir eben, da wird eigentlich der Charakter von Jesus Christus beschrieben. Oder von Mauritz letzte Woche, wo es darum gegangen ist, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, wo wir uns vielleicht als einzelne Christen oder auch als Gemeinde fragen, ja, wie schaut das bei mir aus? Inwiefern bin ich mit meinem Leben Licht in dieser Welt? Wo die Bibel wieder deutlich macht, es geht nicht darum, dass wir selber Licht sind, dass wir Salz sind, sondern Jesus als Licht der Welt lebt in uns und möchte durch uns scheinen. Er möchte durch uns wirken. Es ist immer dieser Blick, dieser Fokus auf Jesus. Und auch jetzt, wenn es ums Thema Gesetz, ums Thema Gebote geht, da ist auch wichtig, dass wir zuerst einen Blick auf Jesus richten, der eben von sich gesagt hat, er ist gekommen, um zu erfüllen. Bei den Propheten, da verstehen wir das noch. Es gibt so viele Prophetien im Alten Testament, die in Jesus Christus erfüllt werden. Gerade bei Matthäus heißt es immer und immer wieder, das ist geschehen, damit erfüllt wird, was geschrieben steht. Oder Jesus hat immer wieder gesagt, ich bin derjenige, von dem die Schriften reden. Und da finden wir eben verschiedene Stellen, die das nochmal belegen, die das bestätigen, wo Jesus auch probiert hat, den Pharisäern und den Schriftgelehrten zu zeigen, er ist wirklich der verheißene Messias. Er ist der Messias, der kommen soll. Er ist der König, der vorhergesagt ist. Und er ist derjenige, von dem die Schriften reden, wie es hier in Johannes 5, Vers 39 heißt. Wo Jesus zu den Pharisäern sagt, ihr sucht in den Schriften, die haben jeden Tag in den Schriften geforscht, die haben es studiert, die haben es gelesen, die haben das Alte Testament auswendig gelernt. Aber was sagt Jesus? Er sagt, ihr forscht zwar in den Schriften, aber ihr glaubt nicht an mich, ihr seht mich nicht, ihr lehnt mich trotzdem ab, ihr wollt nicht zu dem kommen, der euch Leben geben kann. Und wo Jesus immer und immer wieder probiert hat, die Schriften in Verbindung mit sich selbst zu bringen, dass er gesagt hat, er ist derjenige, von dem die Schriften reden. Er ist derjenige, auf den die Schriften hinweisen. So schön, so wertvoll, so mächtig das Wort Gottes ist, so mächtig die Schriften sind, ohne Jesus bleiben sie inhaltslos und leer. Jesus ist von Anfang an der rote Faden, der sich durch die ganze Schrift zieht. Und so hat Jesus eben gesagt, er ist derjenige, der alles erfüllt. Und es ist echt beeindruckend, es ist bewegend, wenn man einfach schaut, wie viele Prophezeiungen auf Jesus Christus hinweisen und wie viele Prophezeiungen sich in ihm dann auch erfüllen. Und Jesus hat dann probiert, dass er den Leuten immer wieder erklärt, schaut in die Schriften, ich bin derjenige. Wie jetzt da in der Lukasstelle trifft er die Emmaus-Jünger und hat probiert, ihnen von Anfang an von Mose, also vom Gesetz, über die Propheten zu zeigen, was alles auf Jesus hinweist, was alles in den Schriften von ihm erwähnt wird. Und Jesus hat eben diese Prophezeiungen, diese Prophetien erfüllt. Es gibt viele, die noch ausstehen, aber viele hat er damals in seinem Leben bereits erfüllt. Jesus ist da nicht rumgelaufen mit so einem Drehbuch, wo er geschaut hat, okay, welche Prophezeiungen muss ich noch erfüllen? Da, König, Eselsfohlen, Petrus, Andreas, Holzmann, Esel. Ich muss jetzt auf dem Esel einreiten. Nein, aber Jesus hat es erfüllt und genauso hat er das Gesetz erfüllt. Also nicht nur die Propheten, sondern auch das Gesetz. Und was bedeutet das? Dass Jesus das Gesetz, das gesamte Gebot erfüllt hat. Es zeigt uns zum einen, dass Jesus der Einzige war, der wirklich alles gemacht hat, was das Gesetz fordert. Es gibt im Alten Testament, da haben sie Theologen die Mühe gemacht, alles zu zählen, 614 Gebote. Und Jesus hat alles erfüllt. Jesus hat gegen kein Gebot verstoßen. Er hat keine Sünde begangen. Und auch da war es wieder so, dass Jesus nicht mit der langen Liste herumgelaufen ist von den 614 Geboten und gesagt hat, du sollst nicht lügen, check, du sollst nicht stehlen, check, sondern Jesus hat es von seinem Wesen her erfüllt. Das Gesetz offenbart uns auch etwas über den Charakter Gottes. Warum heißt es in der Bibel bei den 10 Geboten, du sollst nicht lügen? Die Bibel sagt, Gott ist die Wahrheit. Warum heißt es, du sollst nicht töten? Jesus sagt, ich bin das Leben. Warum heißt es, du sollst nicht Ehe brechen? Gott sagt, ich bin Treue. Also wir sehen einfach auch da, da geht's nicht einfach um Einhalten von Regeln, von Geboten, um Religion, die man praktiziert, sondern das Gesetz offenbart uns etwas über das Wesen Gottes. Und Jesus ist derjenige, der natürlich alles erfüllt hat. Jesus hat es aber auch erfüllt, weil er das Opfer ist. Wie das Gesetz fordert, die Strafe für Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Strafe für Sünde ist ein Opfer. Deswegen gibt es im Alten Testament diese genauen Vorschriften eben, wo genau gesagt wird, was man opfern muss, wie oft man opfern muss. Und Johannes, der Täufer, sagt, wie Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, sagt er gleich zu Beginn, das ist das Opferlamm. Jesus ist das wahre Opferlamm. Er ist derjenige, der gekommen ist, um unsere Schuld, um unsere Sünde zu tragen. Und gerade im Hebräerbrief findet man ganz, ganz viel darüber, wo ihm gesagt wird, die ganzen Opfer von damals, die Tieropfer, die haben nicht wirklich bewirkt, dass jemand die Schuld, ja, dass jemandem die Schuld erlassen wird. Es war nur ein Bild, dass man die Hand auf das Opfertier gelegt hat und dass das Opfertier geschlachtet worden ist. Aber das heißt nicht, dass das Lamm jetzt wirklich meine Schuld bezahlt hat, sondern wie es hier in dieser so wichtigen Stelle im Hebräerbrief heißt, das Gesetz hat einen Schatten vom Zukünftigen. Das war nur ein Zeichen, das waren Symbole, die gezeigt haben, es wird einmal später, wird dieses wahre, dieses echte Opfer kommen, dieses Lamm Gottes. Und wo der Hebräerbrief eben sagt, Jesus ist ein für alle Mal für unsere Schuld, für unsere Sünde gekommen. Er, der König der Könige, der Herr aller Herren, hat sich erniedrigt, ist auf diese Erde gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt. Aber die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Tod. Er ist für dich, für mich, für jeden Einzelnen von uns, ist er am Kreuz gestorben, hat mit seinem Blut bezahlt aus Liebe zu uns und hat eben dafür gesorgt, dass unsere Schuld wirklich vergeben ist, dass wir keine Opfer mehr bringen können oder müssen, dass wir nichts machen müssen. Wir können und dürfen dieses Geschenk einfach annehmen, dass Jesus aus seiner Liebe dieses Gesetz erfüllt hat, und die Strafe für meine, die Strafe für deine Schuld bezahlt hat. Und jeder Einzelne ist eben gefragt, wie reagiere ich auf das, was Jesus hier gemacht hat, dass er das erfüllt hat. Wie reagiere ich darauf? Da werden wir uns nachher noch beschäftigen damit. Und Jesus hat aber klar gesagt, er ist eben derjenige. Kein anderer, niemand sonst kann das machen, niemand sonst kann das erfüllen. Und dann sagt Jesus in Vers 18, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Also wir haben im Matthäus-Evangelium bis jetzt immer wieder gelesen, Jesus ist gekommen und mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen. Er ist der verheißene Messias und mit ihm beginnt jetzt eben diese neue Zeit, dieser neue Zeitabschnitt. Und dann haben sich die Leute natürlich gefragt, was heißt das jetzt für das Gesetz? Was heißt das für die 614 Gebote? Müssen wir die jetzt noch einhalten? Was bedeutet das? Oder ist das jetzt alles nichtig und mit Jesus beginnt etwas völlig Neues? Und da sagt Jesus eben ganz, ganz klar, nein, bis Himmel und Erde vergehen, also bis zum Ende dieser Welt, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe. Nicht ein i-Tüpfelchen vom Gesetz, alles bleibt bestehen, alles ist gültig. Aber was heißt das jetzt konkret? Heißt es, dass ja wir nach wie vor alles einhalten müssen, dass wir wirklich jeden Buchstaben befolgen müssen, wie es hier in den Schriften steht? Und dann wissen wir eben, dass Jesus gesagt hat, nein, er ist derjenige, der alles erfüllt im 17er Vers. Das bedeutet, wir brauchen heute noch ein Opfer, aber Jesus ist das Opfer. Wir brauchen heute noch einen Hohepriester, der für uns vor Gott eintritt, aber Jesus ist dieser Hohepriester. Also es gilt alles noch, aber es ist in Jesus zur Vollendung gekommen. Es wird uns angerechnet durch Jesus. Und Jesus hat dann mit den Pharisäern ganz, ganz oft diskutiert und debattiert. Sie wollten natürlich, sie haben genau geschaut, hält sich Jesus an jedes i-Tüpfelchen von diesem Gesetz? Da finden wir in den Evangelien ganz, ganz viele von diesen Begebenheiten, wo sie genau zuschauen, was macht Jesus? Hält er sich an die Sabbatvorschriften? Wo Jesus zum Beispiel am Sabbat geheilt hat und dann gesagt hat, es ist wichtig, am Sabbat auch Gutes zu tun. Und er, Jesus, als Messias, als Heiland, als Gottes Sohn, er ist der Herr über den Sabbat. Und da hat es immer wieder Diskussionen gegeben. Und Jesus hat den Pharisäern vor allem eines vorgeworfen. Er hat ihnen gesagt, ihr probiert rein äußerlich nach diesen Geboten zu leben. Ihr habt eure Gebote, ihr habt Zusatzgebote, die ihr selber gemacht habt. Und ihr probiert euch äußerlich daran zu halten, dass die Leute euch auf die Schulter klopfen und sagen, ihr seid fromme Leute, ihr wollt Anerkennung von den Leuten. Aber Jesus hat ihnen auch ganz, ganz klar vorgeworfen, innerlich seid ihr aber voller Gier, voller Hass, euch fehlt die Liebe. Wie es eben hier heißt in Matthäus 23, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Und da hat Jesus immer und immer wieder probiert, aufs Wesentliche hinzuweisen. Es geht um unser Herz, es geht um unsere Einstellung Gott gegenüber. Und das ist nichts Neues, was mit Jesus gekommen ist. Weil schon im Alten Testament heißt es, dass Gott sagt, ich habe nicht Lust an diesen Opfern. Ich freue mich nicht über diese Opfer, ich habe Lust an Liebe und Barmherzigkeit. Die Opfer waren einfach ein Zeichen, ja, die waren ein Symbol. Wir brauchen Vergebung, wir sind nicht vollkommen. Wir brauchen ein Opfer, das für uns eintritt. Aber Gott war schon immer daran interessiert, dass vor allem unsere Herzenshaltung stimmt. Und das hat Jesus probiert, den Pharisäern immer wieder klarzumachen. Es geht nicht um das Befolgen von Gesetzen, von Religion, wie es heute in allen Weltreligionen ist. Du musst das machen und das machen und das machen. Und wenn du das alles tust, wenn du aus eigener Kraft probierst, möglichst gut zu sein, dann wirst du vielleicht gerettet, vielleicht als besserer Mensch wiedergeboren oder was auch immer Religion anbietet an Perspektive. Es geht immer um eigene Leistung und es ist immer große Unwissenheit oder Ungewissheit da. Schaffe ich es? Bin ich gut genug? Und auch die Pharisäer, die haben diesen Druck ausgeübt. Die haben von oben gepusht und haben gesagt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und oft haben sie es selber gar nicht so gemacht. Aber Jesus war ganz, ganz anders. Jesus hat ganz anders das Gesetz ausgelebt, die Gebote Gottes ausgelebt und hat immer und immer wieder darauf hingewiesen, es geht um unser Herz. Und als zweites wollen wir uns jetzt eben anschauen, was bedeutet das jetzt für uns? Wie müssen wir Christen mit dem Gesetz umgehen? Ist es auch für uns eben wichtig, diese ganzen Gebote einzuhalten, alles zu befolgen? Wie es hier in Vers 19 heißt, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Also Jesus warnt davor, dass man nichts, wirklich nichts wegnimmt vom Gebot. Interessant ist dann seine Aussage, dass er sagt, wer das macht, der wird der Kleinste im Himmelreich sein. Wer es nicht tut, der wird eben groß sein im Himmelreich. Da findet man in der Bibel viele Stellen, wo es eben heißt, wir werden einmal für unsere Werke belohnt werden, wir werden empfangen, was wir gemacht haben und so weiter und so fort. Da möchte ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Man findet aber im Neuen Testament auch sehr, sehr vieles darüber, dass es eben nicht egal ist, wie man lebt und dass Gott uns belohnen will für das, was wir tun, wo Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Genau darum geht's hier. Aber der Fokus unseres Bibeltextes ist eben, was hat Jesus für uns gemacht, wie steht er zum Gesetz und was bedeutet das konkret für uns. Und Jesus warnt uns hier davor, dass wir selber entscheiden, welche Gebote, welche Gesetze, welche Regeln gelten jetzt. Wir sollen uns also nicht zurücklegen und sagen, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass du mich erlöst hast. Danke dafür, dass ich jetzt gerettet bin, aber dir nachfolgen, das machen, was du tust, interessiert mich eigentlich nicht. Also ich möchte schon mein eigenes Leben leben, ich möchte selber bestimmen, wie ich lebe, was mir wichtig ist im Leben. Ich möchte schon mein eigener Herr sein. Und da sagt die Bibel eben, sagt Jesus vor allem klar, dass das nicht der Glaube ist, den er von uns sich wünscht oder wie er sich Glaube vorstellt. Einfach ein paar Stellen, wo er das beschreibt oder nochmal bekräftigt, auch in diesem bekannten Missionsbefehl, wo Jesus die Jünger aussendet. Was sagt er da? Er sagt dann zum Schluss, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Das gehört zur Jüngerschaft dazu. Das gehört dazu, dass man Leute wirklich anleitet, dass man Leuten zeigt, was bedeutet es jetzt, das zu machen, was Jesus sagt, zu halten alles, was ich euch geboten habe. Da mache ich nochmal zurück eben zu einem Vers, wo er sagt, man soll wirklich die Leute eben, man soll es tun und lehren. Ja, wir sollen nicht nur glauben, was drinnen steht. Wir sollen nicht nur sagen, ja, ich glaube, es ist wichtig, nicht zu lügen. Sondern die Bibel sagt eben ganz, ganz klar, wir sollen es auch tun. Wir sollen nicht Wasser predigen und Wein trinken. Unser Leben soll das bestätigen, was wir im Herzen haben. Das hat Jesus gemacht, wie er seine Jünger gelehrt hat. Er war immer das Vorbild. Er hat ihnen gezeigt, wie man leben soll. Das hat auch Paulus gesagt, er ist das Vorbild und die Leute sollen von ihm lernen, sollen ihm zuschauen. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir Jünger machen wollen, wenn wir das leben wollen, was Jesus hier sagt, wenn wir in der Gemeinde lehren wollen, dass die Leute so leben, dann ist es wichtig, dass wir nicht nur Wissen vermitteln. Eine Predigt soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern wir mit unserem Leben sollen andere motivieren, dass sie das lernen, dass sie so leben. Es ist ganzheitlich, es ist viel, viel mehr als nur lehren. Und dann sagt Jesus die ganz bekannte Stelle, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt, in Johannes 14, Vers 21. Also an dem, wie wir mit den Geboten umgehen, beweisen wir Jesus unsere Liebe. Und da ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, das ist wieder kein Pushen, wo ihr denkt, oh, ich muss mehr Gebote halten. Dann glaubt Jesus, dass ich ihn liebe. Ich muss das und das machen, damit beweise ich ihm, dass ich ihn liebe. Sondern wichtig ist, wenn wir ihn lieben, dann werden wir das machen. Das ist so wie in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Wenn der Mann die Frau liebt, dann wird er nicht absichtlich die Dinge tun, die die Frau verletzen, die sie runterziehen, die sie fertig machen, die sie enttäuschen, die sie frustrieren. Sondern er wird das tun, was der Frau Freude macht. Aus Liebe zu ihr wird er probieren, so zu leben. Dass sie ihm wirklich glaubt, ja, er liebt mich. Er wird das nicht tun, um sich die Liebe zu erarbeiten. Das wäre keine wahre Liebe. Das wäre dann wie so im Bazar. Ich tue dir was Gutes, du machst, das ist ein Handel. Aber Liebe motiviert dazu, dass man eben das tut, worüber sich der Partner freut. Und da soll auch das das sein, was unser Leben ausmacht. Dass wir eben die Gebote Gottes halten aus Liebe zu ihm. Nicht um belohnt zu werden, nicht um gerettet zu werden. Das funktioniert sowieso nicht. Aber aus Liebe zu ihm. Und Jesus hat dann das Gebot zusammengefasst. Er hat dann den bekannten Satz gesagt, wo jemand fragt, was ist das wichtigste Gebot? Da hat er dann geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wieder die Zusammenfassung, das ganze Gesetz und die Propheten. Alles, was das Alte Testament fordert, hängt an diesen beiden Geboten, sagt Jesus. Es geht darum, Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Vielleicht lehnen wir uns jetzt zurück und denken, okay, das klingt easy, zwei Gebote, das kriegen wir hin. Aber da enttäuscht uns die Bibel. Wir scheitern auch daran kläglich. Bin mir sicher, es gibt keinen einzigen Menschen, der ehrlich von sich behaupten kann, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Es gibt auch keinen Menschen, der ehrlich sagen kann, ich liebe meinen Nächsten wie mich selber. Wir scheitern daran wirklich kläglich und immer wieder, wir schaffen das nicht. Aus eigener Kraft ist es überhaupt nicht möglich. Und Jesus sagt, wer an einem Gebot schuldig wird, wer ein Gebot eben, also die Bibel lehrt uns das, wer ein Gebot nicht beachtet, der ist am ganzen Gebot gescheitert. Und das ist Ziel auch von diesen Geboten, dass eben gezeigt wird, wir schaffen es nicht. Und weil wir es nicht schaffen, hat Gott bereits im Alten Testament verheißen. Er hat prophezeit, Später im neuen Bund will ich mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also schon im Alten Testament hat Gott verheißen, mit dem neuen Bund wird er den Menschen verändern. Er wird die Gebote nicht mehr auf Steintafeln schreiben und wir müssen sie einfach strikt befolgen. Er wird sein Gebot, sein Gesetz in unsere Herzen hineinschreiben. Im Alten Testament ist auch schon verheißen bei Hesekiel, dass er uns seinen Geist geben wird. Dass sein Geist uns befähigen und bevollmächtigen wird, dass wir das tun. Und das ist das Entscheidende, dass wir das wirklich von Herzen verstehen. Wir selbst, wir können es nicht tun. So wie Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Wie Paulus geschrieben hat, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder wie dann die Frucht des Geistes beschrieben wird, wo der Heilige Geist einfach derjenige ist, der unser Leben erneuern wird. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir uns diese Verse anschauen. Es geht nicht darum, dass wir das jetzt machen. Dass wir sagen, ich möchte jetzt 614 Gebote befolgen. Ich möchte zumindest die zwei Gebote befolgen, Gott und den Nächsten zu lieben. Das wird niemand von uns schaffen. Aber dass wir sagen, Jesus, du lebst, du bist auferstanden, du lebst und du wirkst in mir. Verherrliche du dich in mir und verändere du mein Leben. Dann möchte Jesus beginnen, dass er eben sein Leben in uns und durch uns wirkt. Und dann werden wir das mehr und mehr umsetzen. Und wenn wir das nicht wirklich mit dem Herzen begriffen haben, dann werden wir an dem, was wir in den nächsten Wochen noch hören und studieren werden aus der Bergpredigt, da werden wir dran zerbrechen. Weil Jesus so hohe Ansprüche stellt, die niemand, wirklich niemand erfüllen kann. Er hatte dann immer wieder gesagt, in den Schriften heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. Und wo er dann sagt, sogar wer eine andere Frau nur ansieht, hat die Ehe gebrochen. Oder wo es eben heißt, ja, es gesagt wird, Nächsten lieben, wo Jesus sagt, ihr sollt auch eure Feinde lieben. Ihr sollt für die beten, die euch verfolgen. Das sind dann alles Ansprüche an uns, die wir absolut nicht befolgen können. Und deswegen müssen wir eben begreifen, es ist Jesus, der uns verändert, der uns verwandelt. Und dann kommt eben dieser letzte Vers, Vers 20, wo Jesus nochmal so wirklich einen Nagel auf den Kopf trifft, aber wo er auch nochmal so ganz eine harte Aussage macht, wo er sagt, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also spätestens da war es damals ruhig. Da haben die Leute das gehört und haben gedacht, was besser wie die Pharisäer, besser wie die Schriftgelehrten? Das schafft niemand, das kann niemand. Die Pharisäer, das waren diejenigen, auch wenn Jesus sie oft kritisiert hat und darauf hingewiesen hat, dass es im Herzen bei ihnen anders aussieht. Für die Leute damals waren das so die Vorbilder, die großen Frommen, die sich an alle Gesetze halten, die die Schrift auswendig kennen, die wirklich machen, was das Gesetz fordert. Wie soll jetzt die eigene Gerechtigkeit größer und besser sein wie diejenige von diesen Pharisäern? Und dann eben die beinharte Aussage, der wird dann nicht ins Himmelreich kommen, der wird nicht gerettet werden, der wird nicht zu Gott kommen, wenn die Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer. Und da begreifen wir dann endlich oder da sehen wir dann wirklich, wovon Jesus hier spricht. Es geht nicht um Gesetze, die zu befolgen sind, um gerettet zu werden. Es geht nicht darum, eigene Gerechtigkeit, wo man sich möglichst viel anstrengt. So wie es Paulus gesagt hat, er hat früher als Pharisäer, hat er nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gelebt. Also er hat sich an die Vorschriften des Gesetzes genau eingehalten. Er hat genau das gemacht, was die Gebote verlangen. Aber er sagt dann nachher, das war lauter Dreck. Das erachtet er für Dreck im Vergleich zu dem, was er in Jesus Christus hat. Denn obwohl er so ein frommer Mann war, obwohl er sich so an die Gesetze gehalten hat, was hat er denn gemacht? Er wollte die Gemeinde verfolgen, er wollte die Christen töten, er wollte die Gemeinde auslöschen. Und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Also so eine Schriftgerechtigkeit, wo man einfach nach frommen Gesetzen und Regeln lebt, das kann ganz, ganz in die falsche Richtung führen. Und das hat Jesus den Pharisäern da immer wieder vorgeworfen. Und das ist auch wichtig, dass wir das begreifen. Und dann Jesaja 64, Vers 5 heißt es, Wir sind die Unreinen, jeder ist schuldig, jeder ist Sünder. Und dann, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, heißt es hier. Das hebräische Wort ist so wie ein Schmutzfetzen. Also all unsere Gerechtigkeit, alles, was wir aus eigener Kraft, aus eigener Frömmigkeit probieren, dass wir gut vor anderen und gut vor Gott dastehen, das sieht Gott als Putzfetzen, als dreckigen Lumpen, wo er sagt, das ist gar nichts. Ihr habt mir nichts zu bieten. Das war das, wo der Maurer jetzt in der ersten Predigt über die Bergpredigt gesagt hat, eben bei den Seligpreisungen. Wir sind arm. Wir sind geistlich arm. Wir kommen zu Gott mit gar nichts. Wir haben ihm nichts zu bieten. Wir haben nichts an eigener Leistung, was wir aufwenden können, um belohnt oder gerettet zu werden. Und da finden wir noch ganz, ganz viele Stellen in der Bibel, wo das klar gesagt wird. Wir selber aus eigener Kraft, aus eigener Frömmigkeit können nichts machen. Wir können die Gebote, die Gesetze Gottes nicht befolgen. Und in vielen Stellen, gerade im Neuen Testament, wird dann deutlich gemacht, dass wir gerettet werden nur durch Gnade, nur durch das, was Jesus gemacht hat. Wie es im Epheserbrief zum Beispiel heißt, es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken. Keiner kann sich rühmen. Wir können uns nicht irgendwie stolz auf die Schulter klopfen lassen, dass wir gute, fromme Menschen sind. Wir haben nichts zu bringen, sondern wenn wir gerettet werden, dann nur aus Gnade, nur aus Glauben, wenn wir das als Geschenk annehmen. Das ist eben die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe. Was machen wir damit? Dass Jesus das alles gemacht hat, dass er das alles erfüllt hat, das bedeutet nicht automatisch, dass jeder in der Gemeinde, dass jeder generell gerettet wird. Sondern ich muss mich ganz ehrlich und ganz persönlich fragen, habe ich bereits diese bessere Gerechtigkeit? Bin ich gerettet? Bin ich erlöst? Ist Jesus derjenige, der für mich gestorben ist, der meine Schuld bezahlt hat? Habe ich das bereits angenommen? Und dann werden wir immer mehr und immer besser verstehen, wozu das Gesetz eigentlich da ist. Das Gesetz ist nicht dazu da, dass Menschen gerettet werden. Das ist keine Anleitung, wie ich in den Himmel komme. Wie es eben bei Römerbrief ganz, ganz klar heißt, Kapitel 3, Vers 20, durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott, vor ihm gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist wie ein Spiegel, was Sünde aufdeckt. Am Gesetz erkenne ich, in wie vielen Bereichen meines Lebens ich Schuld, ich Sünde habe, ich falsch liege, ich ja einfach zeige, dass ich ein Sünder bin. Das Gesetz ist ein Spiegel, der uns zeigen soll, wir brauchen Erlösung. Deswegen heißt es einmal, das Gesetz, der Zuchtmeister auf Christus hin ist. Das Gesetz soll uns zu Jesus führen. Das Gesetz soll uns klar machen, wir selber, wir schaffen es nicht. Wir brauchen Erlösung, wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Heiland. Das Gesetz ist nicht dazu da, zu probieren, uns ein bisschen besser zu machen. Dass ich denke, okay, ich lüge jetzt nicht mehr 10-mal am Tag, sondern ich probiere es jetzt mal mit 7. Dann bin ich schon ein Stückerl besser und vielleicht nächsten Tag noch ein bisschen besser. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht so wie mit Corona-Maßnahmen, wo es darum geht, den Virus einzudämmen, zu besiegen. Das Gesetz ist nicht dazu da, um die Sünde zu besiegen. Das Gesetz ist eher so etwas wie ein Corona-Test, wo uns gezeigt wird, wir sind infiziert. Wir haben Sünde. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Heilung, wir brauchen Erlösung. Und da ist wichtig, dass Gott von Anfang an diesen Plan hatte. Es war nicht sein Plan, dass er im Alten Testament es mal mit den Geboten probiert und sagt, ich gebe euch die 10 Gebote und noch die 600 anderen Gebote und wenn ihr das tut, wenn ihr das macht, dann werdet ihr gerettet. Und dann nach einiger Zeit hat Gott sich nicht gedacht, oh je, das mit den Israeliten, das hat nicht funktioniert, die haben komplett versagt. Machen wir Plan B, ich schicke Jesus und wir probieren es einmal mit Erlösung und Vergebung durch Gnade. Nein, es war von Anfang an Gottes Plan. Es gibt nur einen Heilsplan, das ist Jesus Christus, der vorhergesagt, der verheißen ist. Und nur in Jesus habe ich eben diese Errettung, diese Erlösung. Nur in Jesus habe ich auch diese Gerechtigkeit. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wir brauchen eine bessere Gerechtigkeit. Geh nochmal zurück, Entschuldigung. Das war die Stelle in 1. Korinther 1, Vers 30, wo es eben heißt, Christus ist für uns zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung geworden. Danke. Also Jesus ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich einmal hier abtrete und vor Gott stehe, dann sieht Gott nicht meine Gerechtigkeit an und beurteilt mich deswegen, sondern er sieht Christi Gerechtigkeit. Er sieht dieses perfekte, vollkommene Leben von Jesus. Das Neue Testament sagt uns, wir haben seine Gerechtigkeit angezogen, wie so ein weißes, reines Gewand. Und in diesen weißen Kleidern werden wir mal vor Gott stehen. Nicht aus eigener Leistung, sondern weil Jesus das für uns getan hat. Er hat es erfüllt und es wird uns dann angerechnet aus Gnade als reines Geschenk. Und dann ist eben, das ist die Basis, die müssen wir begriffen haben, um dann eben zu verstehen, was dann in den nächsten Predigten kommen wird, wo Jesus schon sehr herausfordert, wo er eben klar sagt, was heißt es, mit ihm zu leben? Was heißt es, dass Jesus unser Leben verändert, dass Jesus uns verwandelt, dass Jesus in uns lebt? Was heißt es, dass wir Salz und Licht der Welt sind? Wie zeigt sich das konkret in unserem Leben und durch unser Leben? Aber die Basis ist eben, dass wir wirklich verstanden haben, dass wir wirklich angenommen haben, es ist Jesus, der uns gerettet, geheilt und erlöst hat. Und dann können wir echt sagen, wie wir es ja vorher gesungen haben, dass wir Jesus unser Leben in die Hände geben und sagen, Jesus, leb du dein Leben durch mich. Verherrliche du dich durch mich und leb du das Leben, wo Jesus dann wirklich Freude daran hat. Amen.